Halleluja, ich freue mich, dass ich zu euch reden darf heute und vor allem zu so einem coolen Thema Gehorsam. Weiß nicht, ob sich alle so auf das Thema freuen, ich freue mich extrem drauf. Der Hans hat gerade letzte Woche mit einem ganz tollen Vers aufgehört und den möchte ich gerade nochmal zeigen, beziehungsweise mit der coolen Aussage, auch Gott sucht dich. Das Herren Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist genau das, was wir immer auch gesungen haben, oder? Alles für Gott. Und Gott ist wirklich, er ist immer auf der Suche. Wo sind die, wo das Herz einfach ganz, ganz, ganz bei mir haben? Und genau darum wird es eben heute auch gehen. Wie können wir so laufen, dass wir das Herz immer, immer, immer ganz bei Gott haben und dass er uns eben einfach Gutes tun kann, dass er uns beistehen kann, dass er uns segnen kann, dass der Segen vom Gehorsam wirklich in unserem Leben lebendig wird. Ich bete gerade noch zum Anfang. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo so viele gute Regeln hat, wo einfach so viel parat hat an Segen für uns, wo uns in ein ganz neues Land hineinführt, wo es neue Regeln gibt, aber wo deine Herrschaft ist, wo deine Liebe ist, wo Friede ist, wo Freude ist, wo Herrlichkeit ist. Ich preise dich von ganzem Herzen und lass es ein Morgen sein, wo unsere Herzen innigen mit dir in das neue Land, wo wir dich loben und preisen, wo wir uns entscheiden, 100% dir zu vertrauen und dem Gehorsam vorwärts zu gehen und das Land einzunehmen, das du für uns parat hast. Amen. Gehorsam. Ich glaube, wenn ich das Wort Gehorsam bei mir auf dem Arbeitsplatz an der ETH mal sagen würde, sagen wir, ich predige über Gehorsam, dann würden wahrscheinlich alle sagen, oh mein Gott, lass uns bloß damit in Ruhe. Gehorsam ist so ein Wort, wo in unserer Gesellschaft nicht mehr wirklich ein Freudenwort ist, obwohl es eben eigentlich so viel Freude auslösen könnte, aber sehr, sehr viele Leute sind sehr geprägt und haben wirklich Angst vor Gehorsam. Wenn ich zurückschaue, eben, ich komme aus Deutschland und wir haben natürlich eine schlimme Geschichte hinter uns und das Wort Gehorsam ist in Deutschland einfach wirklich nicht der Hit. Weil du hast schon mal erlebt, wie du einen Herrscher hattest, der eben den Gehorsam missbraucht hat zum Bösen. Und es ist immer wieder, merkst du in Deutschland, dass Leute extrem Schwierigkeiten haben, sich unter irgendwas drunter zu beugen oder sagen, ja, ich halte mich jetzt einfach mal dran, weil einfach diese Prägung da ist. Antiautoritäre Erziehung ist zum Beispiel in Deutschland erstanden. Also kein Wunder, dass sich die Leute irgendwie, die wollen Befreiungsschläge machen. Aber es ist hier in Zürich ist nicht viel anders. Es ist ein ganze Autonomiebestreben, Zürich brennt. Also ich meine, es ist auch eine Geschichte. Und sehr viele Leute, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Nationen und sehr viele haben eben auch schon Leitungen im Hohen oder im Niedrigen, also eben Regierungen oder vielleicht auch Eltern oder Lehrer oder sonst irgendwas erlebt, wo sie gemerkt haben, wenn ich da gehorsam war oder wenn ich sogar zum Gehorsam gezwungen worden bin, ist kein Segen daraus entstanden. Und darum ist das eben sehr belastet und trotzdem, ganz spannend, gerade wenn man jetzt in die Schweiz oder nach Deutschland schaut, hat man das Gefühl, die Menschen lieben Gesetze und Regeln und klar, das ist wirklich, nein, das ist, also mir ist das jetzt wieder so aufgefallen, jetzt war ich eine Woche auf Rhodos in Griechenland und dann bei der Heimfahrt, ich komme in den Flughafen, bin schon zweieinhalb Stunden vorher da. Der Flug steht zumindest angeschrieben, sogar mit Schalter, aber im Schalter ist niemand. Dachte ich mir, na ja, aber gut, wie der Schweizer ist, natürlich verstanden schon ein paar, war ein Swiss-Flug, die sich da einfach hingestellt haben, obwohl nichts angeschrieben war. Dachte ich mir, na ja, jetzt mache ich das auch mal so, stelle mich auch in die Reihe. Dann ist einfach nichts passiert, mal so 20 Minuten. Dann kam irgendjemand, da haben wir so gefragt, ja, können wir denn jetzt hier für Zürich einchecken? Ja, ja, hat sie gesagt, so, in 20 Minuten machen wir einen Schalter auf. Und haben wir gedacht, naja, gut. Also stand mir, die Reihe ist so langsam länger geworden. Jeder hat sich schön da hinten aufgestellt. Wir haben gewartet und gewartet. Dann kam eine, hat den Computer hochgestartet, hat da ganz wild drauf reingehackt und so. Irgendwann kam mal eine zweite noch dazu. Dann haben sie sich erstmal unterhalten, wie es ihnen geht und hatten irgendwie Spaß. Und hinten die Leute haben schon gemerkt, so, oh Mann. ah, und das war irgendwie, und dann endlich ging der Schalter auf und die ersten sind dahin an diese zwei Schalter und die standen ewig. Zwischendrin kam dann einer italienischsprachig, weiß nicht, ob es Italiener oder Tessiner war, Business Class, einfach vor die ganze Reihe hin. Dann haben die Leute natürlich angefangen aufrufen und so, und er, no problem, hat sich dahin, dachte ich mir so, ich muss dann an Hans-Jörg's Predigt denken, so, der kam also wirklich hin, also es war wirklich eine witzige Szene und dann irgendwie hat das Ganze nicht funktioniert, die haben die Drucker nicht zum Laufen gebracht, wo man an die Koffer hinhängen konnte und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, wir wechseln Schalter. Und dann dachte ich mir, nein, jetzt stehe ich mal als Zweite in der Reihe, jetzt machen sie neue Schalter und bis ich dahin kam, war ich natürlich die Letzte in der Reihe. Also es war so und man dachte, oh nein, und dann kam man nach Hause, nach Zürich. Im Flugzeug stand schon angeschrieben, genau an welchem Gate wir angekommen, wo unser Gepäck genau rauskommt, an welchem Band. Wir kamen aus dem Flugzeug raus, das Band ist schon losgelaufen, die Koffer kamen und ich dachte mir so, ja, so sind die Länder einfach unterschiedlich. Und irgendwie hat der Schweizer einen Gehorsam doch gern, weil er hat gerne Regeln und hat es irgendwie gern, wenn alles funktioniert. Es sind einfach andere Sachen und ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, dass wenn man von einem Land ins andere kommt, es gibt neue Regeln und Gehorsam hat ganz anderen Geschmack auch wieder. Und genauso ist es auch bei Gott. Wenn wir ins Reich Gottes reinkommen, das ist ein neues Land, ein neues Reich. Es gibt neue Regeln und die müssen wir kennenlernen. Und ich freue mich, dass wir das heute so ein bisschen gemeinsam erforschen werden. Genau. Eben Gehorsam bei uns nicht ganz so in, aber wenn wir zum Beispiel lesen, Psalm 119. Psalm 119 ist der längste Psalm in der ganzen Bibel. Und es geht eigentlich bloß darum, es ist ein Loblied aufs Gesetz. Und es ist eigentlich ganz spannend, nur mal ein paar Verse draus. Zum Beispiel Vers 7. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn immer ich besser über deine Rechtsordnungen befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit widerspiegelt. An deinen Bestimmungen will ich mich halten und verlasse mich nur ganz auf dich. Vers 10. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Vers 14. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gern denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf den Weg, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Und ich habe mir gedacht, wow, was ist diesen Menschen passiert, dass sie Gehorsam und Gesetz so cool finden, wo doch die meisten Menschen es eben nicht so cool finden. Und ich glaube, kannst du vielleicht gerade die nächste Folie bringen, ein Schlüssel in dem Ganzen ist, Gehorsam gegenüber Gott ist gegründet auf die Liebe zu ihm und zum Vertrauen zum Gesetzgeber und nicht zum Gesetz als solches. Es geht nicht darum, dass wir das Gesetz lieben, sondern den Gesetzgeber kennenlernen und das lieben, was er uns an Regeln mitgibt. Und dann gibt das Ganze eine ganz, ganz neue Dimension und man liest hier eben auch nicht, ich liebe dein Gebot, sondern Herr, es ist immer die Beziehung drin. Herr, lehr mich. Herr, ich möchte dich erforschen. Ich möchte näher bei dir sein, dass ich verstehe, was du meinst. Also es kommt eine ganz neue Dimension rein, die uns einen ganz großen Schlüssel geben. Wann macht Gehorsam eigentlich Spaß und wann führt er wirklich zum Segen? Es geht nicht darum, dass wir einfach Buchstaben und das Gesetz lieben. Das hat Jesus sehr, sehr stark verurteilt. Er hatte das überhaupt, die Pharisäer, die jedes Gesetz gehalten haben, die eigentlich alles gegeben haben, aber er hat gesagt, hey, ihr kennt den Gesetzgeber gar nicht. Deswegen verdreht ihr auch die Gesetze. Und obwohl ihr es vom Herzen eigentlich wollt, aber ihr kennt den Gesetzgeber nicht. Ihn müsst ihr lieben. Das erste Gebot, wo der Maße gesagt hat, lieb Gott von ganzem Herzen, mit allem, was du hast, mit ganzer Kraft. Und da ist der Schlüssel zum Gehorsam. Aber was eben auch ist, Gehorsam ist nicht angeboren. Also wir wissen das von den Kindern und als Erwachsene müssen wir es dann manchmal ein bisschen schmerzhafter noch lernen als Kinder. Gehorsam ist nicht angeboren, sondern wir müssen dazu erzogen werden. Und Gott hat ganz unterschiedliche Wege, wie er uns erziehen will und ein paar davon möchte ich heute mit euch mal anschauen. Genau, und zwar gehen wir dazu in Lukas 4. Eine Geschichte, wo die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Es ist ganz am Anfang von Jesus, beziehungsweise eigentlich noch fast vor Jesus Wirkungszeit. Jesus hat sich taufen lassen und dann wird er vom Geist in die Wüste geführt. Also er hat sich taufen lassen, er hat den Heiligen Geist empfangen. Eigentlich da, wo dann jeder Neubekehrte steht. Du hast eine Entscheidung getroffen vor Gott, du lässt dich taufen, du empfängst den Heiligen Geist. Und dann, was macht Gott dann? Ist ja ganz spannend. Und das Schöne ist, dass Jesus ja eigentlich durch all diese Dinge auch durch ist, wo wir eben auch durchgehen mussten. Ich lese es vielleicht doch schnell vor, aber obwohl die meisten die Geschichte kennen, einfach, dass es euch nochmal so ein bisschen in Erinnerung ruft. Also Lukas 4, erfüllt mit dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Also auch ganz spannend, manchmal hat man ja so das Gefühl, wenn ich immer in der Führung mit dem Heiligen Geist bin, dann habe ich auch keine Probleme mehr, keine Versuchungen mehr. Na, Jesus war 40 Tage mit dem Heiligen Geist unterwegs und wer kam? Satan und hat ihn versucht. Also es ist nicht so, dass wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dass keine Versuchung mehr kommt, aber mit dem Heiligen Geist wissen wir, wie wir damit umgehen sollen. Nämlich, er hat 40 Tage nichts gegessen, er hatte Hunger, spannenderweise. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen Steinen hier, sie sollen Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Teufel führte ihn an eine höher gelegene Stelle, zeigte ihm einen einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern oder nicht versuchen, in anderen Übersetzungen. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er für eine Zeit von ihm ab. Also eine ganz spannende Geschichte. Und ich möchte diese drei Versuchungen, die Jesus ausgesetzt war, mit euch kurz zusammen anschauen, weil ich glaube, das sind so Schlüsselversuchungen, wo wir alle früher oder später irgendwann mal reintappen werden. Und Jesus gibt uns eben ganz tolle Schlüssel, wie wir damit umgehen können. Und ich starte jetzt mal nicht von vorne, sondern aus der Mitte. Eben Satan sagt, ich werde dir alle Reiche geben. Es ist ja leider so, er hat beim Sündenfall hat Satan alle Reiche bekommen. Jetzt ist eigentlich er, darf hier auf der Erde regieren und er sagt, ich gebe dir alle Macht und alle Anerkennung, wenn du mich anbetest. Und vielleicht ist es gar nicht unbedingt so, dass wir jetzt fremde Götter anbeten oder sonst irgendwas, aber was uns, glaube ich, bewusst sein muss, dass Anbetung ganz, ganz viele Formen haben kann und du kannst eigentlich aus allem eine Götz machen. Du kannst deinen Beruf ganz ins Zentrum stellen und nur und nur und nur und nur für deinen Beruf alles geben. Kenne ich viel von der ETH, Akademiker sind manchmal, die möchten veröffentlichen und dann geht irgendwie alles um den Beruf und dass das irgendwie gut läuft und du hast das voll im Zentrum und du betest deine Arbeit in dem Sinn an. Du kannst aber auch deinen Partner anbeten, du kannst deine Kinder anbeten, du kannst sie zum König in deiner Familie machen, statt dass du sie erziehst. Es gibt so vieles, du kannst deine Schönheit anbeten, du kannst deine Gesundheit anbeten. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo Jesus eben wirklich sagt, hey nein, weißt, lass davon ab und betet allein Gott an. Und das ist so, gerade wenn wir anstehen in diesem Ding, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, wir kommen nicht in den Erfolg, ich glaube, genau dann ist Zeit anzubeten und Gott wird uns wieder in den Erfolg schicken, weil wir haben ihn im Zentrum und nicht das, was bloß Erfolg und Anerkennung gibt. Ein zweiter Punkt, und ich muss sagen, das war eigentlich der, bei dem ich bis jetzt eigentlich immer dachte, ja, ist jetzt für mich keine Versuchung. Jesus steht da am Abgrund und der Teufel sagt, ja, stürz dich doch runter. Die Engel werden schon kommen und dich aufhalten. Ist übrigens wirklich Wort Gottes, steht so da. Und Jesus sagt dann, nein, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und ich dachte mir immer, was heißt denn das Versuchen? Also ich war jetzt, bin in der glücklichen Lage, dass ich noch nie Selbstmordgedanken hatte, so weit, dass ich kurz vorm Sprung war und wirklich losspringen wollte. Und dachte mir so, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Und vor ein paar Wochen redet Gott genau in diese Situation rein und sagt so, mich versuchen heißt im Fall, dass du Dinge, wo du schon lang weißt, dass du machen solltest, dass du sie nicht machst. Zum Beispiel, Gott hat mir schon eine ganze Weile gesagt, ich sollte mit dem Sport wieder schauen und mehr auf meinen Körper achten. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, jetzt habe ich gerade keine Zeit und so, aber Gott wird schon schauen. Sondern nein, Gott sagt dann genau, versuch mich nicht. Stürz dich nicht einfach in irgendwas rein, wo du doch weißt, dass es dir nicht gut tut. Und hoff dann, dass ich dich irgendwie wieder da raushol oder durchtrag. Das ist nicht das, was ich meine, dass meine Engel dich halten werden und dich nicht einen Fuß an den Stein stoßen lassen werden, sondern es geht wirklich darum, dass du das, was du hörst von Gott, eben gerade im Gehorsam umsetzt. Und da gibt es auch wieder so viele Bereiche. Das kann eben Rauchen sein, das kann Trinken sein, das kann zu wenig Schlaf sein. Vielleicht sagt Gott dir schon lange, hey Mensch, geh früh ins Bett und du merkst, ich bin immer müde, aber du hast ja noch so viel zu tun, vielleicht sogar für Gott. Und dann denkst du immer so, ja, aber Gott wird mich dann schon durchführen. Ich bin ja in seinem Namen unterwegs. Nein, aber Gott gibt dir Regeln. Und wenn er dir eben dich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, jetzt ist aber wirklich Zeit, dann ist es an uns, dass wir sagen, genau, ich versuche meinen Gott nicht. Ich hoffe nicht, dass er mich irgendwo da rauszieht, sondern ich setze genau das um, was er mir zu sagen hat. Und das sind ja manchmal so Themen, wo ganz schwierig sind, aber wenn Gott dich darauf aufmerksam macht, gibt er dir auch eine coole Lösung, wie du das machen kannst. Obwohl du das Gefühl hast, ja, ist einfach nicht machbar, hab so viel Arbeit oder genau, mal, es ist möglich. Wenn Gott dich darauf aufmerksam macht, gibt er dir auch einen Weg, wie du das lösen kannst. Ein letztes. Und das ist eigentlich der erste Punkt. Jesus hat Hunger. Verständlich nach 40 Tagen Fasten. Und trotzdem, Satan sagt dann, ja, also du bist doch der Sohn Gottes, oder? Sag doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Gott hat doch gesagt, er versorgt dich. Also dann mach doch was. Nimm doch das mal selber in die Hand. Sprich doch mal ein Machtwort und mach aus diesen Steinen Brot und dann geht es dir wieder gut. Und das ist auch sowas, wo wir denken, ja, vielleicht viele von uns haben noch nie in dem Sinn richtig gehungert. Also außer wir haben uns mal selber fürs Fasten entschieden. Aber auch hier ist wieder ein Prinzip dahinter. Es sind einfach Bedürfnisse, die wir haben. Sehr häufig so unerfüllte Bedürfnisse eben, wo einfach da sind, wo ein Hunger da ist. Und wo Satan uns eigentlich so auffordert und sagt, löst das doch selber, oder? Löst das doch selber, weil Gott möchte ja, dass es dir gut geht. Er möchte ja, dass du einen Job hast. Er möchte ja, dass du einen Partner hast. Er möchte ja, dass du gesund bist. Er möchte ja, genau, er möchte ja, stimmt ja. Aber es ist wirklich dieses, Satan fordert uns so raus, hey, weißt, Gott hat dich jetzt gerade vergessen, aber du hast ja eine Autorität, also nimm sie in Anspruch. Löst das Ganze doch selber. Und hier ist also wirklich das, wo Jesus sagt, na, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so dieses vom Brot allein, woher kommt denn diese Stelle? Und von daher möchte ich zurückgehen mal in 5. Mose. Da ist dieses Wort nämlich entstanden. Also Jesus argumentiert ja auch immer mit dem Wort. Du könntest vielleicht gerade mal, ja genau. Entschuldigung, Benjamin. Im 5. Mose geht es eigentlich erstmal darum, dass Gott uns sagt, warum ist Gehorsam überhaupt so wichtig? Und das finde ich eben schon ganz spannend. 5. Mose 8 heißt eben, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt, euch mehrt und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nimmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Also der Segen, der im Gehorsam ist, ist unglaublich groß. Er sagt, es gibt Leben, er sagt, es gibt Fruchtbarkeit und du wirst das Land einnehmen, wo Gott dir gesagt hat. Könntest du gerade die nächste Folie bringen noch, Benjamin? Also es sind wirklich drei ganz, ganz gravierende Sachen, wo sich, glaube ich, jeder im Leben auch ausstreckt, oder? Und sagt, hey, ich möchte in der Fülle vom Leben sein. Ich möchte, dass sich das, was ich mache, multipliziert. Jüngerschaft, was weiß ich auch immer. Gott multipliziert und ich möchte genau das Land einnehmen, das Gott mir verheißen hat. Und Gott hat große Verheißungen. Und er sagt, Mensch, wenn du diesen Gehorsam wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich von mir erziehen lässt, dann ist genau das, was ich für dich bereit habe. Es gibt Leben, es gibt Fruchtbarkeit und du wirst das Land einnehmen. Also eine riesen, riesen Verheißung, die hinterm Gehorsam ist. Und ich glaube, das müssen wir bei all dem, wo dann vielleicht manchmal schwierig ist, eben immer im Hinterkopf haben und sagen, ja, es lohnt sich, weil Gott hat den Plan. Er ist nicht einfach jemand, der uns ein bisschen quält und klein halten will, sondern nein, er hat große Pläne, groß, groß, groß. Wie macht Gott jetzt das eigentlich, dass wir wirklich gehorsam sind? Eben, er hat ein ganzes Volk, das muss man sich mal vorstellen, ein Volk, das 400 Jahre in Ägypten war und versklavt wurde. Also die kamen mal mit dem Josef, die meisten kennen wahrscheinlich von euch die Geschichte, Josef, wo versklavt worden ist, wo nach Ägypten kam, wo sich aber da rausgearbeitet hat, der zum Stellvertreter vom Pharao geworden ist, das ganze Land vom Verhungern gerettet hat, eigentlich dadurch, dass er schon über Jahre gesammelt hat. Also war eigentlich ein großer Mann. Dann kam seine ganze Familie nach, 70 Mann. Und dann nach 400 Jahren, irgendwann war das so, man hat das total vergessen, dass man eigentlich dankbar sein kann, dass der Josef damals kam. Und man hat angefangen, das ganze Volk zu versklaven. Es ist auch riesengroß geworden, also kurz vorm Auszug waren das etwa vielleicht 1 Million Menschen, also es hieß 400 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, also es müssen mindestens 1 Million sein, wahrscheinlich noch viel mehr. Also wirklich ein Riesenvolk nach dieser Zeit, aber die waren es jetzt einfach gewöhnt, dass sie Sklaven waren, die kannten die Gesetze vom Sklaven. Und dass du eben unterdrückt wirst, das ist eigentlich genau das. Die haben Gehorsam überhaupt nicht schätzen gelernt, beziehungsweise die haben sich einfach gefügt, dass sie weniger geschlagen wurden, dass ihnen ein bisschen besser geht, dass sie nicht ganz so unterdrückt wurden. Also eigentlich das, wo das Volk herkam. Und dann sagt Gott eben, ja, ich habe euch eben dort geführt. Und dann könntest du vielleicht gerade die nächste Folie machen. Genau. Da sagt Gott, und du sollst den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herz ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also die Erziehung von Gott beinhaltet, dass wir gedemütigt werden, wie der Gerardo vorher auch gesagt hat, dass wir geprüft werden von Gott. Und die Israeliten haben das damals sehr, sehr schmerzhaft erlebt. Also das war wirklich, Gott hat sie rausgeführt aus Ägypten, Freiheit, kurzer Jubel. Und dann standen sie in der Wüste und sollten auf einmal gehorsam sein, kannten Gott irgendwie nicht richtig, konnten seine Gesetze nicht richtig, beziehungsweise sie hatten noch gar keine wirklichen. Sie wussten, haben nicht genau verstanden, was Gott von ihnen wollte. Gott hat ihnen Dinge vorgegeben und die haben sich gedacht, ja, so eng muss man es jetzt auch nicht nehmen. Und es sind wirklich viele gestorben dort in der Wüste. Und zu alledem, sie sind nicht gerade in das Land einmarschiert, sondern 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Wüste und immer weiter und nochmal im Kreis und nochmal ein Stückchen. Also es war wirklich, wenn man das liest, es ist wirklich brutal. Es tut einem im Herzen weh. Und man fragt sich, muss Gott denn wirklich so extrem dahinter sein? Aber ja, weil es geht um Leben, es geht um Fruchtbarkeit und es geht darum, dass wir das Land einnehmen. Und das sind Dinge, wo Gott nicht einfach machen kann, er müsste Marionetten aus uns machen. Aber er hat uns einen freien Willen gegeben. Und damit wir wirklich in das Inne kommen, sagt der Herr, ja, ich muss dich einfach einen Weg führen. Es geht darum, dass ich dich eben demütige, dass ich dich prüfe, dass ich wirklich schauen kann, Mensch, kann ich mit dir arbeiten? Kann ich dich zu dem Volk machen, das in ein Land einmarschiert, wo ganze Nationen eben zuschauen werden und merken, wow, Gott ist groß. Der spannendste Punkt ist eigentlich jetzt im nächsten Vers, also für mich der spannendste Punkt, kleine Wiederholung nochmal, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ich glaube, so dieses demütigen Prüfen, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber was mir neu aufgegangen ist, der Hunger. Dass Gott uns wirklich hungern lässt, das war irgendwie für mich, ich habe mir gedacht, oh Mann, warum eigentlich Hunger? Was soll dieser Hunger? Und er geht eigentlich gerade noch weiter und sagt, ja, Hunger und ich speiste dich mit dem Manna. Also Gott fordert uns wirklich heraus und es gibt Zeiten in unserem Leben, wo er uns einfach mal verhungern lässt. Und ich weiß es noch sehr genau, ich habe mich bin jetzt seit 15 Jahren hier in der Gemeinde, habe mich eben vor 15 Jahren bekehrt. Und am Anfang, das war einfach super. Es ist alles gelaufen und Freude und Gnade und alles ist mir gelungen. Und dann kam eine Zeit, wo echt happig war. Ich habe studiert, ich habe meinen Abschluss gemacht und die Diplomarbeit ist super, super schlecht bewertet worden. Nebenher musste ich aus meiner Wohnung raus. Die Gemeinde war total im Umbruch, so war es totale Chaos. Es ist irgendwie, ich habe auf meinen Partner gewartet, er kam nicht, das war alles, es hat überhaupt nichts funktioniert. Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Jetzt sagt doch Gott, er versorgt mich und schau mein Leben an, habe ich was falsch gemacht? Das war wirklich, das war so eine Zerreißprobe, wo ich am Anfang wirklich angefangen habe und gesagt habe, Mensch, aber so nicht. Jetzt dachte ich, du bist ein Gott, der mich versorgt, steht in deinem Wort. Du gibst mir alles, was ich brauche und nichts ist. Ich versuche, deinen Willen zu tun und du lässt mich einfach hungern. Ich hocke in der Wüste und weiß nicht, was das Ganze soll. Und genau das hat das Volk Israel auch gemacht. Ich meine, der führt sie 10 Plagen mit spektakulären Pauken, Trompeten, führt er das ganze Volk aus der Wüste raus, aus Ägypten raus. Also die ganzen Nationen, alle erschrecken vor Gott. Jeder sieht, das kennt die Story. Sie jubeln mal einen Tag lang und am nächsten Tag fangen sie schon an murren. Und sagen, ja, aber jetzt haben wir nichts zum Trinken. Mann, es gibt nichts zum Essen. Was soll denn das? Und das ist also wirklich ganz schlimm. Diese Sklavenmentalität. Ja, als Sklave habe ich wenigstens was zum Essen bekommen. Und ich dachte mir auch so, Mann, jetzt... Jetzt kenne ich doch Gott und nichts läuft, gar nichts, Mann. Und das ist irgendwo so diese gefährliche Situation, wo Gott aber benutzt und wirklich sagt, Mensch, hast du die Nerven, dass du den Hunger aushältst? Weil diese Riesenverheißung, wenn du es nämlich aushältst, wenn du sagst, ich muss mein Bedürfnis jetzt nicht selber füllen, wie wir es jetzt gerade von Jesus gehört haben, sondern ich lebe von dem, was aus Gottes Mund kommt und dann spricht Gott ein Wort und Brot fällt vom Himmel. Also, das ist krass. Ich meine, das muss man sich, es ist nicht so, dass eine Karawane kommt und ein bisschen Brot bringt oder irgendwo oder ein Schäfchen dahin läuft. Nein, das Brot fällt vom Himmel. Also, das ist so eine crazy Idee, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt den Hunger nicht aushalte und mir selber was zum Essen hole, ich verpasse das Manna. Ich verpasse, dass Gott ein Riesenwunder tut und Brot vom Himmel fallen lässt. Also, es ist so ein, wo man sagt, hey, hör mal auf, murren bei allem, wo wir nicht verstehen und lassen Gott Gott sein und leben aus dem, was aus seinem Mund kommt und sagen, ich weiß, du wirst mich durchführen, vielleicht lässt du mich mal hungern, aber du wirst mich am Schluss versorgen. Und das ist die Zusage, wo Gott uns macht und eben genau in dem auch und sagt, hey, weißt, lehr mir Vertrauen, renn nicht grad und such bei irgendjemand anders Hilfe, sondern erwart alles von mir. Und da wächst das raus, wo wir merken, jetzt wächst das Vertrauen zum Gesetzgeber. Es ist weg vom Gehorsam, es geht wirklich, du machst Schritte und du machst nochmal einen Schritt und du merkst, moll, letztendlich verhebt es. Es ist irgendwie so, es durchringen manchmal, aber der Hunger lohnt sich. Es lohnt sich einfach auch mal durch so eine tiefe Zeit durchzugehen und einfach von Gott zu erwarten, dass er was Großes tut. Und dann haben wir eben wirklich die Chance, dass wir Riesenwunder erleben, dass Dinge passieren, wo wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Eine Person, wo das voll in Anspruch genommen hat, jetzt im Volk Israel, war zum Beispiel der Josua. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Der Josua wurde dann zum Nachfolger von Mose und von dem hört man eigentlich am Anfang überhaupt nichts. Das Volk zieht aus Ägypten aus und dann eben murrt erst mal eine Weile, kriegt was zu essen und dann wird es angegriffen. Also, das ist auch wieder so, oh Mann, jetzt kommt auf einmal irgendein fremdes Volk. Du hast da 1 Million Leute, aber Sklaven, die waren nie in einem Krieg, die haben keine Ahnung von Kriegsführung. Und der Mose sagt zum Josua, jetzt nimmst du mal schnell, such dir mal eine Armee zusammen, hol dir ein paar Leute und dann ziehst du gegen das Volk in Krieg. Und der Josua sagt nicht, Mann, kann ich überhaupt nicht, sondern der Josua, ich weiß auch nicht, ich finde das wirklich gewaltig. Er sucht sich Leute und sagt, gut, ich ziehe einen Krieg. Also was überhaupt nicht funktionieren konnte, wo du sagst, das geht nicht. Aber was ist passiert? Gott hat übernommen. Und der Mose ist auf dem Berg gestanden, hat einfach die Hand gehoben und Gott hat geführt und hat den Sieg geschenkt. Er hat ein Volk, wo keine Ahnung hatte vom Krieg, einfach einen Sieg geführt. Und das passiert, wenn wir irgendwie einfach tun, was Gott sagt. Gott spricht durch Mose. Josua sagt, geh, kämpfe. Er sagt, gut, hab keine Ahnung, aber ich mach's. und schon wieder ein Wunder. Also es sind wirklich immer dann, wenn wir anstehen, wenn wir merken, Mann, eigentlich gar keine Chance, vielleicht sollte ich lieber anders schauen oder mich erstmal erkundigen, wie man eine Armee aufbauen kann oder man kann aus menschlicher Kraft ja sehr viel machen. Nein, Gott spricht und er geht und er siegt. Und das hat ihn dermaßen geprägt. Und das ist wirklich, das ist so diese Leute, der Vers am Anfang, oder wo Gott sagt, ich suche die Leute, wo einfach mein Herz, wo das Herz bei mir haben. Und das Josua war genau so einer, wo er gesagt hat, den nehme ich mir. Und der Josua hat das erlebt und es haben ja alle anderen Israeliten auch erlebt und alle Leute in seiner Armee. Aber was schließt er drauf? Der ist nicht mehr vom Zelt vor der Herrlichkeit gewichen. Der wollte nicht mehr aus der Herrlichkeit von Gott raus. Der wollte immer nah sein und der wollte immer nah bei Mose sein, weil er wusste, dass es jemand, zu dem spricht Gott, genau von dem möchte ich lernen. Der hat gesagt, ich möchte mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und er war einer von den zweien, von 12 Kundschaftern, die zurückkamen, das Land gesehen haben und gesagt haben, wir können es einnehmen. 10 Leute haben gesagt, keine Chance, oder? Feind viel zu groß. Josua hat gesagt, ja, ich habe ja schon die Amalekiter besiegt. Kein Problem, wir laufen doch rein in das Land. Gott hat es uns zugesagt. Also er hatte ein neues Setting. Er hat sich erziehen lassen von Gott und sein Vertrauen ist gewachsen. Er hat den Schritt gemacht im Gehorsam, eigentlich wie so ein Vorschussvertrauen, das er Gott gegeben hat. Und schon war der Sieg bei ihm. Und er war eigentlich der Einzige, oder also mit dem Kaleb zusammen, der Einzige, der wirklich in das verheißene Land eingezogen ist, von der ganzen Generation über 40. Also das muss man sich vorstellen. 1 Million Leute, die gehen, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele 100.000 dann über 40 schon waren, wo sie in die Wüste sind. Und 2 von denen sind ins verheißene Land. Und das ist wirklich tragisch, wenn man sich das vorstellt. Und man fragt sich wirklich, musste Gott so brutal sein? Aber ja, moll, weil jetzt, wir sind heute, profitieren wir noch von der Erziehung, die er dem Volk damals hatte. Er hat das Volk in eine neue Dimension hereingeführt und sie mussten das lernen und das war schmerzhaft für sehr viele. Aber die, wo sich entschieden haben und gesagt haben, moll, ich vertraue, ich gehorche, die haben Zeichen und Wunder erlebt, noch und nöcher. Die waren im Sieg und die haben das Land eingenommen, mit 84 noch. Also ganz gewaltig. Genau, jetzt bin ich schon fast am Ende. Ja, also ich glaube, was wir uns wirklich vor Augen halten müssen, dass unsere Reaktion auf die Erziehung von Gott ganz, ganz entscheidend ist. Könntest du gerade die nächste Folie noch geben? Auch noch, sehr gut. Nein, lass stehen. Sehr gut. Ist eigentlich der Abschluss von diesem ganzen Abschnitt, wo Gott sagt, also eigentlich auch nochmal cool, die ganze Versorgung, die sie hatten, deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir, deine Füße nicht geschwollen nach 40 Jahren. Das ist eigentlich krass, auch nochmal ein Riesenwunder. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr liebevolle Erziehung, weil er möchte, dass seine Söhne ins verheißene Land gehen. Könntest du gerade die nächste Folie noch? Hatte ich nicht nochmal einen Vers dann? Ist egal. Ja, gut. Unsere Reaktion, ja. Also es gibt einfach noch in den Sprüchen, ich lese euch das vielleicht schnell vor, weil das ist eigentlich, zeigt es noch schöner. Sprüche 3, im Vers. Ah, jetzt da ist er da. Ja, super. Nein, das ist eben nicht. Vers 11 und 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Also es ist wirklich ein Zeichen eigentlich, dass Gott Gefallen an uns hat. Wenn er eh wüsste, dass wir überhaupt nicht erziehbar sind und nicht uns erziehen lassen wollen, versucht das auch gar nicht, was soll's denn, oder? Wir haben einen freien Willen, aber bei denen, wo er eben merkt, das Herz, das ist voll, voll, voll bei Gott, da sagt er, Moll, ich habe Wohlgefallen an dir, oder? Und Daniel, jetzt führe ich dich einfach in eine Situation, wo du vielleicht am Anfang überfordert bist, aber du wirst siegen und du wirst das Land einnehmen. Also es ist nochmal eine ganz, ganz starke Verheißung drin in diesem Vers. Es ist unsere Reaktion, es kommt wirklich so stark darauf an, eben die ganzen Israeliten, das ganze Volk, sie haben alles selber erlebt und trotzdem haben ganz wenige die richtige Entscheidung getroffen und ich möchte euch einfach motivieren heute, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Sie sagt, moll, ich sag ja zur Erziehung vor Gott, ich sag ja zum Gehorsam, ich sag auch mal ja zum Hunger, ich gehe da auch mal durch. Schließlich machen wir auch Fastenzeiten, dann lassen wir uns doch auch mal in anderen Situationen noch aushungern, weil Gott wird uns zum Sieg führen. Wer weiß, was wir für Wunder und Zeichen erleben werden. Ich finde das echt so spannend. Und Gott macht so crazy Dinge, das Brot fällt vom Himmel. Also wirklich, lassen wir uns das nicht entgehen. Ganz, ganz wirklich Einladung. Von daher nochmal 3 Punkte, wie wir wirklich sagen, wie können wir in den Gehorsam gehen. Wir müssen Gott kennenlernen. Eben, wir müssen den Gesetzgeber kennenlernen und darum, wann, wo und wie lang. Und umgib dich auch mit Leuten, die dir gute Vorbilder sind, wie es der Josua gemacht hat. Erstens hat er die Nähe zu Gott gesucht und zweitens hat er sich an Mose dran gehängt, wo er gesagt hat, der hat den Schlüssel gefunden, der jubelt bei allem, der jubelt über jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das möchte ich auch lernen. Genau das hat er gemacht. Handeln. Handeln aus dem Glauben und aus dem Vertrauen. Es ist wirklich, manchmal sagt man ja, Gehorsam passiert aus Liebe. Liebe ist immer so ein schwieriges Wort. Weil manchmal ist die Liebe vielleicht noch gar nicht so da zu Gott oder sagt, ich weiß gar nicht, wie ich Gott lieben kann. Es ist eigentlich ein Vertrauensschritt. Und manchmal braucht es, bei manchen Leuten braucht es mehr Vorschussvertrauen und bei manchen braucht es weniger. Ich muss sagen, ich habe das Riesenprivileg, dass mir ist es nie schwierig gefallen, gehorsam zu sein, weil ich finde, meine Eltern haben mich echt cool erzogen auf eine Art. Also ich habe mich bei ihnen immer sicher gefühlt und ich habe ihnen vertraut. Und deswegen gab es eigentlich selten Streit. Aber sie hatten natürlich auch andere Erziehungsmethoden als Gott und sie haben mich nie hungern lassen. Deswegen war das am Anfang dann für mich schwierig. Aber genau, ich habe mich dann auch entschlossen zu handeln und den nächsten Schritt im Glauben zu machen. Und ich werde immer wieder überrascht. Noch heute immer wieder sind eigentlich Situationen, wo Gott mich reinführt und mir denkt, na, warum lässt du mich jetzt hungern? Und ich mache einen Schritt auf Gott zu und ich merke, moll, jetzt kommt wieder ein Wunder, jetzt tut er wieder was. Und das Dritte, lernen loszulassen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich, eben, es sind 2 verschiedene Reiche. Und die Welt ist einfach nicht Gottes Reich. Und wir sind manchmal so in diesem Setting von der Welt drin oder so in dem, was wir denken, was doch richtig ist, eben, Gott müsste doch jetzt, oder? Er hat es ja versprochen. Und wir müssen einfach realisieren, nee, es gibt das neues Denken. Wir müssen uns füllen mit dem, was Gott für uns parat hat. Wir müssen verstehen, wer wir sind in Gott, die Identität einnehmen. Und wir müssen unseren Ungehorsam am Kreuz lassen, aber nicht bloß dort lassen, sondern den Gehorsam mitnehmen. Das Kreuz ist nicht bloß ein Ort zum Müll entsorgen, sondern es ist ein Ort vom Tausch. Wir gehen vom Tod ins Leben. Und du musst nicht einfach sagen, oh, wieder ungehorsam, jetzt renne ich ans Kreuz. Mann, lass es dort. Und irgendwie klebt es dann doch an einem. Naja, klar, wenn wir die leere Hände haben, springt gerade wieder zurück, habe ich manchmal das Gefühl. Nee, wir müssen den Ungehorsam dort lassen und den Gehorsam annehmen und sagen, ich ziehe ein neues Kleid an. Wir sind eine neue Schöpfung. Und das ist in dem so wichtig, dass wir lernen, wir sind in einem neuen Reich. Es ist ein neues Denken. Es ist unser Glaube basiert eben basiert auf Glauben, auf Vertrauen. Und das ist wirklich das höchste Gebot. Wir müssen Gott lieben und ihm vertrauen. Und dann ist der Gehorsam ist irgendwie so unterschwellig, also es kommt dann eh, weil eben sobald das Vertrauen da ist, sobald wir glauben, wir müssen das annehmen, was wir vielleicht noch nicht sehen, wie Jesus zu Thomas gesagt hat, selig sind die, wo noch nichts sehen und trotzdem glauben. Das ist der Weg, irgendwo das annehmen und sagen, ich habe die Verheißung, Gott hat schon das Neue in mir angesprochen, ich ziehe das Neue an und ich lasse das Alte am Kreuz. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt die Zeit auch nach der Predigt benutzt und vielleicht noch Dinge einfach loslässt. Und dir sagst, moll, ich lasse Ungehorsam, ich lasse Unverständnis, ich lasse das Murren über den Hunger, den Gott hat. Ich lasse das am Kreuz und ich nehme das Neue mit. Ich ziehe den Gehorsam an, ich ziehe die Freude an Gott an, ich ziehe das Vertrauen an Gott an. Und ich weiß, Gott wird Wunder tun. Ich werde es runterziehen, eins ums andere. Ich werde sehen, wie Gott mich versorgt, weil ich mich reingebe in seine Erziehung. Ah, ich bete noch. Vater, ich preise dich. Ich preise dich so, dass du ein Gott bist, wo uns versorgt, wo uns erzieht, wo uns Leben schenkt, wo uns Multiplikation schenkt, wo uns ins verheißene Land reinläuft. Und ich komme vor dich und sage, ja, ich will dir folgen, 100%. Dir vertrauen. Ich bete, dass dir, wo so, noch so viel Lasten mit sich schleppen, sie wirklich loslassen können am Kreuz und sie eintauschen können gegen das neue Leben, dass sie den Schritt machen können ins neue Reich Gottes, dass wir vom Ungehorsam den Gehorsam anziehen, dass wir ja alles Sündige dort lassen und den neuen Mensch anziehen. Sie segnen mit dem Neuen. Sei freudig im Loslassen. Geh rein in das neue Land, das Gott für dich parat hat. Halleluja. Und vielleicht bist du auch da und du kennst Gott noch gar nicht und sagst, hey, aber irgendwie klingt das, ich möchte ihn doch gerne kennenlernen. Und ich lade dich einfach ein, dass du mit mir betest jetzt noch. Du kannst das im Stillen machen, du kannst es aber auch rausjubeln. Das ist eben auch cool, wenn du dich traust und wirklich sagst, Vater, komm in meinem Leben. Ich habe bekannt, dass ich ihm auch ungehorsam bin, dass ich dein ganzen Gesetz noch gar nicht verstanden habe und wahrscheinlich schon tausende Male dagegen verstoßen habe. Ich bringe das vor dich und ich glaube daran, Jesus Christus, dass du für mich gestorben bist, dass du das alles von mir wegwäschst, dass du ein neues Leben möglich machst, dass ich meinen sündigen Mensch am Kreuz laufen lasse und ins Leben übergehen kann. Komm du mein Leben, sei du mein Herr. Komm du Heiliger Geist und füll du mich ganz und mach mich zu dem Menschen, wo lebt, wo fruchtbar ist und in das neues Land hineinläuft. Halleluja. Amen.